You are all dead by dawn.
Würde ich jetzt sagen, wenn ihr Dead-Eyed wäre, bin ich aber keiner. Und deswegen sage ich, herzlich willkommen zur neuen Folge des Popkulturbeichtstuhls. Und mit mir im Aufnahmewohnzimmer sitzen Michael Baumgartner. Hallo Michi.
Hallo Andy, danke für diese wunderbar geschauspielerte Einleitung.
Und ebenfalls bei mir mit dabei, also mit uns dabei im Podcast, der Marco Markus Maki Kopp.
Echt schön schauderhaft haben sie das gespielt, ja. Das hat mich abgeholt. Sag mal,
glaube ich. Warum? Ja. Warum ist die große Frage?
Warum? Wir haben uns heute getroffen zur neuen Special-Folge und wir reden heute über das Evil Dead Franchise. Das ist mittlerweile fünf Filme und eine Serie mit drei Staffeln umfasst. Ja, und um das soll es halt gehen. Und ich werde jetzt gleich schon
massiv
sagen.
Einige Videospiele würde ich mir gar nicht reden.
Genau, wir reden, es gibt einige Videospiele, über die reden wir halt nicht. Beziehungsweise vielleicht streuen wir sie mal ein. Aber jetzt gleich zur Warnung. Die Evil Dead Serie erstreckt sich von 1981 bis ins Jahr 2023 und wird wahrscheinlich noch weitergehen. Und wir werden in der Folge nicht mit Spoilern sparen. Jetzt ist natürlich so, wenn ein Film 42 Jahre alt ist, kann er schon einmal gespoilert werden. Aber wir werden auch über den ganz aktuellen Teil reden. Wir kündigen aber immer noch an, über was für einen Film wir jetzt reden und werden euch dann nur erinnern, dass es Spoiler beinhalten wird. Und ganz am Ende werden wir über den allerneuesten Film reden, den der Marco und ich vor kurzem im Kino waren. Und da möchten wir euch auch nochmal darauf hinweisen, dass die Episode von Popkulturbeichtstuhl einiges an Spoiler enthalten wird, weil sonst kann man nicht ordentlich über einen Horrorfilm reden. Gut.
Ja, das hast du gut erklärt. Das wird wahrscheinlich nachher in irgendeinem Text stehen, unter dem Podcast, oder?
Keine Ahnung.
Nein, wer schreibt solche Texte bei uns?
Die AI.
ChatGPT wird das schon lösen für uns.
Und da müssen wir noch dazu sagen, der Michi wird heute die Rolle des Teufelsadvokats einnehmen und uns einiges in Fragen stellen. Weil, Michi, erklär du mal, wie viel hast du von der Evil Dead Franchise gesehen schon?
Ich mache mal ein Kaltgetränk auf, um meine Rolle als Teufelsadvokat einzunehmen. Ich habe von Evil Dead gesehen nur Ausschnitte vom zweiten, vom lustigen, vom dritten Teil. Zweiten Teil, dritten Teil.
Dritte ist der lustigste.
Dritte ist der lustigste.
Armee der Finsternis.
Genau.
Ja. Von dem und das vor ungefähr 35 Jahren. Also ist also ein bisschen höher.
35 Jahre, das geht sich gar nicht aus. Du bist erst 120.
Stimmt.
Ja, also der Marco und ich, wir haben eigentlich alles gesehen, oder?
Ich habe alles gesehen, bis auf den 2013er Kinofilm, aber da haben wir uns jetzt noch Zusammenfassung angeschaut. Der Enti wird, falls ich, also aus der Zusammenfassung werden wir ich was erzählen und der Enti natürlich hat damals im Kino gesehen, wo Leute aus dem Kinosaal gegangen sind, hat er mal erzählt.
Gestürmt.
Also ich bin gut vorbereitet, ja, das würde ich sagen.
Man kann jetzt am Anfang schon einmal sagen, dass die Evil Dead Serie so einer recht losen und freizügigen Lore folgt. Da ist
freizügig?
Von Filmen, ja, freizügig im Sinne von, nein, freizügig ist das falsche Wort.
Ja.
Also von einem Film auf den anderen können sich da schon einmal Sachen verändern.
Ja.
Und es ist ja nicht ganz klar, so wie die Filme zusammenhängen und wie die Serie zusammenhängt. Manche Sachen werden als gegeben angenommen. Was aber ganz speziell ist an der Horrorfilmserie, sage ich mal, wenn man jetzt die sehr, sehr lustige Amazon-Serie ausklammert, man weiß beim Evil Dead-Film eigentlich nie, was man kriegt, weil die sind von wirklich knallharter, ironiefreier Horror bis hin zu ja, Slapstick-Komödie. Mhm. Kann man, je nachdem, was man für einen Teil von Evil Dead schaut, alles kriegen. Und ich sage jetzt, wir fangen jetzt mal beim ersten an.
Was? Boah, das ist ja crazy.
Evil Dead auf Englisch, Tanz der Teufel auf Deutsch, 1981 bei New Line Cinema erschienen und war das Feature-Film-Debüt von Sam Raimi, der dann noch sehr bekannt worden ist, vor allem für die Tobey Maguire Spider-Man-Trilogie, aber auch Drag Me to Hell und jetzt nicht zuletzt Multiverse of Madness, den wir ja auch gesehen haben alle.
Mhm.
Und was einige nicht wissen, der hat auch Schneller als der Tod gemacht. The Fast and the Dead im Original. Action-Western mit Leonardo DiCaprio und dem Gene Hackman.
Okay, habe ich auch nicht gewusst.
Habt ihr den Film gesehen?
Ja, aber ewig her. Irgendwann mal RTL-Nachmittagsprogramm vielleicht einmal.
Michi, du?
Nein, leider.
Ziemlich gut besetzter Action-Western mit
wie heißt Michelle Pfeiffer sogar.
Nein, Basic Instinct.
Kim Basinger.
I'm not sure.
Bazinga.
Ja. Leonardo DiCaprio, der Gladiator, hat mitgespielt.
Der Gladiator?
Echt, der Russell.
Der Russell.
Gladiator, Gene, der Bruder vom Terminator.
Gene Hackman, alle waren dabei. Ja, was sein Regiedebüt, produziert worden ist es eben auch vom Sam Raimi und vom Robert Tappert, der uns bei einigen oder so gut wie bei allen Evil Dead Produktionen noch begegnen wird. Der hat, also der Robert Tappert, hat unter anderem produziert die Herkules-Serie, die Xena-Serie.
Bist du deppert?
Und noch einige andere Filme von Sam Raimi, sowie Darkman und Schneller als der Tod oder The Fast and the Dead.
Habt
und
die Dimecop. Herkules-Serie geschaut?
Ja.
Die war natürlich. Die war super, gell?
Ja.
Da war immer der bisschen dümmliche Freund von ihm, der Blonde, der Barney Gröllheimer quasi, von Fred Feuerstein.
Das stimmt, ja.
Und wie hat der Schauspieler geheißen?
Kevin Sorbo.
Genau.
Der ist jetzt super. Ein bisschen ein Nutcase, habe ich mitgekriegt. Ja, so ein christlicher Fundamentalist.
Oh je. Und Xena, Warrior Princess, das war.
Lucy Lawless, ja.
Das war damals immer so als Teenager eine der Serien, was man gern geschaut hat.
Ja.
Nach Baywatch.
Und Charmed.
Okay.
Und wer ist hier der Boss?
Warum, wer ist hier der Boss?
Wegen der Melissa Milano.
Ja, die ist ja da 5.
Ja, aber wie alt waren wir damals?
Also, ja, nicht 5.
Ja, das ist jetzt
bei Jungle Cruise treffen.
Oh, wow. Wieder, der Andy, nicht super, ich wollte einen Scherz machen, der Andy zieht das gleich wieder in
wow.
Die... Oh.
Wow, ich habe deswegen Ecke, Tony Dancer geschaut. So.
Ja.
So das.
Und dann noch, weil die Stimme vom Alf gehabt
hat. Genau.
Oh. Na, warte mal, wurde die Melissa Milano
gespielt? Ja, jetzt bei Charmed hat sie mitgespielt.
Ach ja, stimmt.
Ja, genau, jetzt probiert sie wieder ausreden.
Aber bei, wer ist hier der Boss, oder?
Ja, aber da war sie 5.
Ja, da war sie sehr jung. Ja.
Ach so. Eben nur Melissa Milano gehört.
Du hast nicht gehört, dass ich davor Charmed gesagt habe, wo du drauf nachher, wer ist hier der Boss?
Ja, das hat mir jetzt ja wieder sehr gut getan. Das ist also Wasser auf den Jungle Cruise Mühlen.
Das ist mehr Wasser im Jungle Cruise Fluss. Okay, Entschuldigung.
Und wer noch mitproduziert hat damals schon, war der Bruce Campbell. Und der Bruce Campbell ist ein ganz ein wichtiges Element im Evil Dead-Universum, weil er in Ash Williams spielt, der bis auf die beiden ganz neuen Filme eigentlich immer die Hauptrolle
spielt. Aber die ganz neuen auch gar nicht der Cameo oder irgendwas, gar nichts.
Beim 2013er Evil Dead, zu dem er dann kommen spielt, da sieht man ganz eine kurze
After-Credit-Scene,
aber unwichtig, genau.
Hat nichts mit der Welt zu tun.
So. Kurz, kann ich schon Fragen stellen oder erst wenn du...
Ja, gleich, ich habe noch ganz kleinen Fakt, weil ich das jetzt bei den Filmen immer dazu geschrieben habe. Der Evil Dead, der erste von 1981, hat Produktionskosten von $375,000, was sehr, sehr wenig ist. Und jetzt ratet mal, wie viel der eingespielt hat weltweit.
Ja, der hat viel, glaube ich, eingespielt.
Inklusive DVD-Verkauf.
Und alles zusammen DVDs geben.
Und VHS-Verkauf.
Ja, alles zusammen.
Ich glaube, es war VHS-Dauerbrenner, wenn ich mir das richtig... Ja, das wird schon
3,5
Trilliarden oder so sein.
3,5248 Millionen.
29,4 Millionen.
Boah.
Ja. Und das ist bei Produktionskosten für $375,000 echt krass.
Guter Return on Investment.
Ja, aber was hat das so viel gekostet jetzt beim ersten? Voll irgendwie.
Gut. Darf ich meine erste Frage stellen?
Ja, natürlich.
Stellen Sie die Frage.
Ist der Bruce Campbell der Evil Dad?
Campbell. Nein.
Ist er die Evil Mom?
Wow.
Okay, How I Met Your Evil
Mom. How I Met Your Evil Dad. Meine ernsthafte Frage war, hat der noch andere Sachen gemacht, der Bruce Campbell? Also irgendwas, oder Campbell? Campbell?
Ich hätte gesagt Campbell.
Bruce Campbell, ja.
Bruce Campbell. Bei uns in Tirol.
Campbell.
So ein fester Bruce Campbell.
Hat der noch andere Filme gemacht? Irgendwas, was man kennt?
Also richtig bekannte Filme glaube ich nicht. Er hat halt bei ein paar Serien so eine Dauernebenrolle gehabt. Wie das Burn Notice, wo das geheißen kann, das war. Mhm. So ein Hawaii-Hemd-Typen gespielt.
Man kennt sein Gesicht nämlich, oder?
Ja,
ich finde, das kennt einfach.
Die Abenteuer des jungen Briscoe County Jr. Okay. Das gesehen, vielleicht. Auch nicht. Ja, dann.
Sie immer, bei meinen Tante hat es nicht gesehen, sind wir zur gleichen Zeit wie weißt du, der Boss gelaufen.
Ey, sorry, ich habe echt gemeint, dass die Melissa Milano da in meinem Alter war. Also das war so ein Leon der Profi-Moment.
Mhm. Ja, okay.
So, du wolltest ja sagen, das ist so. Vielleicht fällt mir der Name nicht ein. Egal.
Ja, aber er hat dann nie irgendwie so den Durchbruch gehabt, eigentlich als Hauptdarsteller, finde ich.
Ich glaube, das Boba Hotep ist schon halbwegs gut gegangen dann, aber das war halt auch so mehr in der. Es war jetzt nicht straight to DVD, aber schon so in der B-Movie-Ecke. Ja. Er hat eigentlich meistens, wenn er nicht sich selber gespielt hat, bei einem Bruce, glaube ich, gibt es einen Film, wo er sich selber spielt eigentlich, hat er immer so die gleichen Typen gespielt. Er hat ja bei Hercules auch eine Nebenrolle gehabt. Da hat er den Dieb gespielt, glaube ich.
Ja.
Oder?
Ja. Zum Schnauzer, glaube ich. Der Dieb mit dem Schnauzer heißt
er, glaube ich. Aber er hat bis auf Evil Dead, glaube ich, nicht so viel gewesen bei ihm, oder?
Nein.
Ich glaube, sein größter Erfolg, oder sei wirklich, glaube ich, die größte Produktion war jetzt die Amazon-Serie.
Ja, glaube ich.
Der Evil Dead war ein Film, den ich in den 90er zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube 96 oder 97. Und mir ist damals gesagt worden, hey, das ist der krasseste Horrorfilm, den es gibt.
Ja.
Der ist,
war auch auf dem Index lang in Deutschland.
Ja.
Tanz der Teufel. Also unter deinem Namen.
Ich glaube, ich muss da jetzt kurz einwerfen, weil es nicht Evil Dead sehe. Aber das war ja die Zeit der Horror, der Zachen Horrorfilme, ja, oder? Also die Anfang 80er Jahre, das war ja das, wo der Gore das erste Mal so wirklich funktioniert hat, weil davor in die 70er war es noch immer ein bisschen lächerlich, oder?
Ja.
Also bis auf die ganzen Slash, ja, wobei der war Chainsaw Massacre ist, glaube ich, 78, oder?
Ja, da ist aber auch, das,
ja, da ist aber
nicht, nur die, da ist nur die Stimmung irgendwie
horrormäßig. Ja, aber eben das war so die Zeit der ersten so Gore-Horrorfilme, die super funktioniert haben, oder? Was wirklich grausig waren. Deswegen ist das schon eine Auszeichnung, wenn es da geheißen hat, hey, boah, der Film ist so grausig, oder?
Ja, da ist halt auch die Stimmung in dem Film, ist halt auch sehr bedrückend.
Mhm.
Jetzt, was die Story angeht, kann man das relativ schnell zusammenfassen. Marco, magst du oder soll ich?
Boah, ich komme wahrscheinlich nicht drauf, wie viele Leute am Anfang.
Fünf Leute, genau, ja. Zwei Männer, zwei Frauen.
Geschwister, oder? Der Bruce Campbell und seine Schwester.
Ah, der Bruce Campbell und seine Freundin oder Verlobte.
Ist nicht seine Schwester, ist doch da dabei.
Das weiß ich nicht, das sind zwei Pärchen oder eine Frau halt.
Ja. Eigentlich wollen sie irgendwie, sie haben gar keinen Grund, oder? Sie wollen eigentlich leider feiern oder so.
Es ist, glaube ich, Summer, wie heißt das in Amerika?
Spring Break.
Spring Break.
Echt, Spring Break. Ja, genau, ja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall fahren die da auf die Hütten und man sieht sie da, glaube ich, noch irgendwie. Es gibt eine Szene, wo sie einfach am Tisch sitzen, ihre Joints rachen und essen. Und gleich mal danach geht es darum, oh, in dem Haus, da gibt es ja einen Keller. Und was findet man denn im Keller? Und da finden sie gleich ziemlich am Anfang des Necronomicon, The Book of the Dead, heißt es meistens auch. Und
was
finden
fragen?
Sie im, ich glaube, das ist auch so ein Gag halt, dass in dem Keller hinter so einer Tür oder neben einer Tür hängt da die Kralle vom Freddy.
Freddy Krüger. Darf ich was fragen? Ist das der erste Film, wo das Necro-Dings vorkommt eigentlich?
Also
erste richtige, jetzt außer irgendwelche alten Horrorfilme. Ist das der Film, auf den sich die anderen Horrorfilme, die das Buch haben, beziehen?
Nein, also ich bin mir nicht einmal sicher, ob es wirklich jemals Necronomicon genannt wird. Ich glaube, es wird immer Book of the Dead genannt. Und das Necronomicon wird, glaube ich, das Necronomicon ist ja eine Erfindung von H.P. Lovecraft, der es ja damals als Viral Marketing Gag eigentlich geschrieben hat, weil es in seinen anderen Geschichten öfter vorkommt. Und ich glaube, dass es in die Evil Dead Filme gar nicht Necronomicon genannt wird.
Es kann sein, dass es mitgekriegt haben, dass das schon gibt. Also den Namen und das ist dann deswegen nie so nennen.
Also die Evil Dead Filme haben keinen Lovecraft-Bezug.
Okay.
Ja. Und ebenso, dass das ist ja das Buch, glaube ich, das gebunden ist in Menschenhaut und dann
genau, Menschenblut geschrieben.
Sieht man so die Nähte.
Und es hat noch ein Gesicht.
Genau, bei der Serie hat es
ein Menschengesicht.
Ja.
Also ein Menschenhautgesicht.
Glaub ich,
ja, aus der Haut schaut so aus, als wenn da ein Gesicht drin wäre. Ja.
Mhm.
Und das nehmen sie dann gleich mit rauf und probieren das, glaube ich, so zu entziffern.
Ja, und so Tonbandaufnahmen finden sie ja.
Genau, die Tonbandaufnahmen, das ist so ein Archäologentyp, glaube ich, der halt redet darüber, wie sie das Buch gefunden haben, wenn man es nicht ganz täuscht, und redet er da schon irgendwie drüber, dass da auch irgendwie was passiert ist bei denen? Ich glaube nicht, gell?
Ja, er liest dann so Passagen vor. Er liest dann eben so Passagen vor. Und das soll man eben nicht machen, weil durch die Passagen werden eben eine dämonische Präsenz beschworen.
Das ist dann so typisch aus der, man sieht das nicht, also aus der Ich-Perspektive sieht man auch, wie so aus dem Wald schnell irgendwas Richtung der Hütte so fliegt. Das schaut so aus, als wenn es fliegen wird fast.
Genau, und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, wie sie das früher gemacht haben, weil ohne Drohnen und Minikameras, in den 80er Jahren hat sie nur so klobige, schwere Kameras
gegeben. Oder
aber man sieht das auch nicht wirklich fliegen, aber ich glaube, das ist einfach in der Hand gehalten und gelaufen.
Ja, es kann oder Speedramp, also dass sie halt einfach beschleunigt haben.
Das kann auch sein, dass sie es schneller abspielen. Dass
oder, ein kleiner Film-Insider, Cablecam kann es auch sein.
Ja, aber ich glaube, für 375.000 Euro ist da einfach ein Typ durch den Sumpf gelaufen. Ja.
Okay, Cablecam hast du relativ günstig.
Ah, okay.
Und das befällt dann gleich jemanden, glaube ich, oder?
Mhm.
Genau. Aber wen es jetzt genau ist, das die Sherry, ist das nicht die Schwester vom, vom
kann
Ash?
Kann sein, ja.
Ja, sind wir sicher.
Also es werden halt dann, da kommen dann zum ersten Mal die Deadites, werden sie dann genannt, wobei das Wort aus der Serie kommt, glaube ich, oder?
In der Komfort, in die Filme wird das nie gesagt.
Ja. Die Leute verwandeln sich nicht in Zombies, sondern sie werden so einfach von Dämonen befallen und schauen dann von einer Sekunde auf die anderen, dann kriegen sie so eine verweste Haut und weiße Augen.
Genau,
also
ja.
Sie schauen schon so zombiemäßig aus, können sich aber auch wieder zurückverwandeln. Also jemand, der von dem, von den Dämonen befallen wird, kann sich auch wieder zurückverwandeln zum normalen Menschen.
Ja,
ja, und es ist dann so ein Spiel, das einfach einer nach dem anderen, wenn du von so jemandem, von so einem Dead-Eye irgendwie gebissen wärst oder mit seinem Blut in Berührung kommst oder so, dann wärst du selber besessen. Also es ist schon so eine zombieartige
Mechanik. Aber mir kommt vor, das ist auch halt so, ja, jetzt ist der befallen, obwohl dem vielleicht nichts passiert ist. Also ganz so hart sind die Regeln jetzt.
Genau.
Also es ist, jetzt ist halt der befallen.
Ja, so. Genau. Ja, und es wird dann einer nach dem anderen, fällt dann dem Fluch da irgendwie anheim und sie bringen sich gegenseitig um. Es gibt ziemlich viele grausige Szenen, wie Leute geköpft werden oder aufgespießt werden. Ich kann mich da erinnern, dass einer auf einen abgerissenen Tischfuß fällt und so. Und was auch auffällig ist in dem Film, die weißen Augen. Wo ich mal gehört habe, dass sie die Haut in der Mangelung von Kontaktlinsen haben sie von gekochten Eiern die Haut benutzt, die zwischen Ei und Schale ist.
Was?
Ja, weil man diese anscheinend aufs Auge legen kann, ohne dass das Auge irgendwie krass beschädigt wird. Weil
das bleibt ja nicht oben, oder? Bleibt das oben auf?
Das war Popkultur-Beichtstuhl.
Das könnte
Experiment.
Ja,
Experiment.
Also den Test, was ich mache, ich esse das Ei und das kannst du das probieren. Da. Das ist Haut.
Wird die krassen Super
Curiosity Show.
Super Curiosity Show. Boah,
nur ohne Super, glaube ich.
Curiosity Show. Ja, das ist ein Podcast-Wissen, das ich habe. Das habe ich irgendwann mal gehört, dass sie bei Produktionen, die sehr günstig sein haben müssen, in Ermangelung von Kontaktlinsen eben die dünne Haut zwischen Ei und Eischale benutzt haben, weil die kann man sich auch in die Augen tun. Die
sieht man halt nichts mehr wahrscheinlich.
Sieht man nichts mehr, genau. Aber mehr. Anscheinend beschädigt die das Auge nicht, weil die so eine ganz feine Oberfläche
haben.
Und übrig bleiben dort dann ja, der Ash schmeißt dann das Necronomicon oder das Buch der Toten ins Feuer und dann gibt es so die infamous Zombie-Schmelz-Szene, wo man die Schläuche sieht, wie Kartoffelbrei durch einen Schlauch ausgeschlacht wird.
Mit Farbe ein bisschen rein.
Halt, genau, gefärbtes Püree wird dann durch leider sichtbare Schläuche aus dem Kadaver ausgepresst, was dann einen grausigen Schmelzeffekt erzeugen soll. Ja, und er schmeißt das Buch ins Feuer und als letzte Szene sieht man, wie die Ich-Perspektive, die Kamera, also der Dämon aus dem Haus aussieht, auf den Ash zurast und der Ash schreit und so und dann ist der erste Teil aus.
Ja, passiert das schon im ersten Teil, da muss er begrabt er seine Schwester, oder? Na, die Freundin ist es, nicht die Schwester. Ist das schon im ersten Teil?
Ja, das ist im ersten Teil schon, ja.
Ja, stimmt. Und da gibt es auch noch eine Szene, wo eine da irgendwie halt weg will und von dem Haus weg und entkommen will. Und da wird sie, glaube ich, im Wald von so Schlingpflanzen oder wie sagt man
ja,
da?
Genau.
Da irgendwie gefesselt und sagen wir mal so belästigt.
Ja, ja. Kontroverse Szene. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer von den Gründen, warum der Film lang indiziert war. Weil das eigentlich schon, ja, wie soll man sagen, ist eine Vergewaltigungsszene.
Tree-Rape.
Ja. Die dann im 2013er Remake quasi gereactet wird.
Ja.
Re-Rape.
Okay.
Das ist eine einfache Folge heute. Das, das habe ich im Gespür.
Der erste Teil zeichnet sich meiner Meinung nach durch einen sehr amateurhaften Charme aus und wird heutzutage dem Ruf, dass er ein extrem krasser Horrorfilm ist, auf keinen Fall mehr gerecht.
Ja. Die Atmosphäre ist schon teilweise ganz gut, noch, muss ich sagen. So eingefangen, dass es so bedrückend ist, aber dass man halt so sagt, ja, das ist das Brutalste, was ich gesehen habe. Ja, es ist so offensichtlich, wie das halt gemacht werden, die Effekte. Also den Effekt hat es auf mich nicht gehabt. Ich habe ihn damals nicht gesehen in die 90er, 80er oder 90er. Ich habe ihn erst vor 4-5 Jahren oder so angeschaut. Und ja, das mit der Atmosphäre, das hat noch funktioniert, aber ja, der Rest ist halt nicht so
der hat den gut Charme, gealtert. Der hat den Charme von einer guten Geisterbahn.
Ja.
Ja, oder?
Von einem Familientreffen, meinst du jetzt, oder?
Er hat so, die Schockeffekte sind so, also die ganzen Effekte im Film sind so offensichtlich und deswegen cool, finde ich. Ja. Weil die haben wirklich mit minimalsten Mitteln einen ganz schön grausigen, saftigen, geerdeten Horrorfilm gemacht.
Ja. Und oft sieht man halt nichts, dann, glaube ich, sperren sie sich ja in den Keller ein mit den Ketten drüber und dann gibt es halt Szene, wo einfach da gerüttelt wird an der Bodentür oder an dem Fallloch. Wie heißt das?
Falltür.
Falltür. Ja. Ist Fallloch. Und da wird halt gerüttelt und die Ketten bewegen sich ein bisschen. Und, ja. Man sieht jetzt eigentlich nicht viel. Das wird im ersten Teil noch viel gemacht. Und Special Effects, ja. Viel Kartoffelbrei. Anscheinend Eierhaut. Hab ich gehört. Aber nein, ist echt ganz gut. Man kann sich dann schon gut anschauen.
Also ich finde auch, dass man vor allem jetzt, wenn die, jetzt wo der neue Film im Kino ist, kann man und das kann man jetzt schon einmal sagen, der uns sehr gut gefallen hat, uns beiden, Marco und mir.
Spoiler.
Den kann man sich schon anschauen, weil das ist schon einer von die wirklich von den alten Klassikern, den man heutzutage durchaus so mit so Filmen wie Der Exorzist oder was ist denn noch so ein richtiger Horrorfilm-Klassiker, Wenn die Gondel Trauer tragen, Texas Chainsaw Massacre.
Was wollte der Geist?
Texas.
Michael Jackson.
Texas Chainsaw Massacre. Das ist schon einer von den wirklich großen Klassikern, die man Nightmare on Elm Street.
Aber mir kommt vor, das ist der, was jetzt im Vergleich, wo du die ganzen Titel genannt hast, den man es halt ansieht, dass der am wenigsten Budget gehabt hat und am billigsten gemacht worden ist, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also damals, das waren halt irgendwie eine Gruppe Tweens, die sich gedacht hat, hey, wir machen jetzt einen krassen Film. Und das sieht man halt auch.
Ja. Der Bruce Campbell ist ja dazugekommen, weil er zusammen mit dem Sam Raimi im College war, oder? Die sind zusammen im College gewesen.
Wie sie sich kennen, oder warum er die Rolle spielt? Wolltest du das erzählen?
Nein, ich glaube, das weiß ich gar nicht. Aber es geht darum, die sind halt schon Kollegen gewesen vorher.
Die waren Kollegen, weil er früher für einen kleinen Bruder vom Sam Raimi gebabysittet hat.
Ja, aber also, sie zwei sind ja ungefähr gleich alt, der
genau.
Sam Raimi, ja.
Ja, und der hat auf einen kleinen Bruder öfter, ich glaube, sie haben doch kennengelernt, weil er auf einen kleinen Bruder aufgepasst
aber
hat.
Aber sie sind dann im College, glaube ich, auch zusammen
ja, gewesen. Kann sein, ja. Und er war so der härteste Typ, den sie gekannt haben.
Ach so.
Sie wollten halt einen Tough Guy und
mit einem riesen Kinn.
Er war halt so ja, der krasseste Typ, den sie gekannt haben, so vom Ausschauen her. Und deswegen ist er dann der Ash Williams geworden.
Genau. Aber er ist ja, ich glaube, bei jedem Film und bei allem ist er halt gleich schon Mitproduzent gewesen. Und hat, glaube ich, auch schon das Geld eingesteckt gehabt am
genau,
Anfang.
Ja. Mhm.
Zusammen mit Sam Raimi.
Wenn wir jetzt direkt weitergehen, 6 Jahre später, 1987, ist Evil Dead 2 gemacht worden, der bei uns den extrem geilen Namen gehabt hat, Tanz der Teufel, jetzt wird noch mehr getanzt. okay. Was soll man da noch sagen? Hey, 1987 bei DEG erschienen. Die Produktionsfirma gibt es, glaube ich, nicht mehr. Regie wieder der Sam Raimi. Buch Sam Raimi und Scott Spiegel. Ich weiß nicht, was der sonst noch gemacht hat. Der kommt da nicht mehr vor, sonst in der Franchise.
Ist der nicht im dritten Teil auch noch beteiligt?
Ich habe es leider bei der Recherche nicht rausgefunden. Produktion halt Robert Deppert wieder, genau wie beim ersten, und Bruce Campbell. Der Sam Raimi war bei der Produktion beim zweiten nicht dabei, was mich ein bisschen gewundert hat.
Ja.
Kosten dieses Mal satt gestiegen aufs Zehnfache, 3,5 Millionen Dollar Produktionskosten und jetzt kommt's, nur 5,9 Millionen eingespielt.
Mhm. Weil er nicht mehr so ein Kultfilm war wie der erste.
Ja. Wenn man das vergleicht mit 375.000 Dollar zu fast 30 Millionen, ist das schon krass.
Das verstehe ich irgendwie nicht, weil das ist in meiner Meinung nach eigentlich fast das Highlight der Serie, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch. Ja.
Der zweite Teil?
Ja.
Allgemein der gesamten Serie?
Ja, schon ziemlich.
Ich finde auch, ja. Der zweite Teil fängt an mit so einer kleinen, kondensierten Version vom ersten Teil. Also man sieht wieder, dass der, dieses Mal der Bruce, also...
Sie sind jetzt dann plötzlich gleich mal zu zweit zu der Hütte am Anfang.
Genau, jetzt müssen wir was klären vorher. Findest du, dass Evil Dead 2 ein Remake ist oder dass es eine Fortsetzung ist?
Boah, das ist... Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Wir können vor... Er soll, glaube ich, den Sachen vom ersten Teil nacherzählen. Und so ein bisschen tun sie es halt anpassen, also so Teil vom ersten Remake und dann ist es halt was Neues danach, so wie ich es jetzt nenne.
Genau, weil nach der kleinen, nach dem kleinen Reacting vom ersten Teil fängt es eigentlich ziemlich direkt damit an, wie der erste Teil aufhört, nämlich der Ash Williams wird besessen, wird auch zum Deadite und wird dann vom Sonnenaufgang gerettet. Also er wird kurz zum Zombie und wird dann wieder normal.
Mhm.
Er hat dann ziemlich viel zum Tun mit dem Körper von seiner dorten Freundin, also die kommt die dann wieder, hat, ja. die er begraben hat, die kommt zurück und es sind ganz komplett andere Schauspieler diesmal leider.
Ja.
Er schlägt ihr dann den Kopf ab.
Natürlich, ja.
Und der Körper kommt dann wieder als Zombie-Körper, den schneidet er mit einer Kettensäge auseinander.
Ja.
Und der Kopf von der Freundin entspannt einen Schraubstock.
Genau, und dann wieder mit der Kettensäge noch ein bisschen.
Ja, und dann wird sie kurz normal, aber das haltet sie nicht lang aus und beschimpft ihn dann wieder, dass sie seine Seele frisst und so weiter. Und dann sägt er ihn mit der Kettensäge auseinander, was man aber nicht sieht. Das ist einer von den typischen Horrorfilm-Momente, wo man immer meint, man hat es gesehen, aber in Wirklichkeit hat man sich es noch vorgestellt. Das Einzige, was man sieht, während der Ketten...
Im Schatten sieht man, oder?
Ja, genau. Und Blut, das auf der Glühbirne spritzt. Ja. Und deswegen wird der ganze Shad rot. Es kommen dann neue Charaktere, werden dann eingeführt, nämlich die Tochter von dem Professor, der das Buch gefunden hat und die Tonbandaufnahmen aufgenommen hat, plus ihre zwei, plus ihr Freund, plus ihr Redneck-Begleiter. die kommen dann mit neuen Seiten vom Necronomicon zu der Hütte. Gott weiß, warum die da auftauchen, hat noch keinen wirklichen Grund. Ich glaube, sie suchen ihren Vater.
Ja.
Der Vater ist aber schon lange tot und die Mutter von ihr, also seine Frau, ist im Keller begraben. Die kamen dann an, während der Ash Williams ein bisschen mit seiner Hand zum Kämpfen hat. Die Hand wird nämlich ist besessen, die wird dann immer normal. Die schneidet er sich dann mit der Motorsäge. Ja, aber
wir müssen da erwähnen, wie geil das gespielt ist.
Ja.
Die Szene, wie er halt so spielt, als wenn die Hand halt fremd wäre und ihm was antun will. Und er kämpft halt gegen die eigene Hand, die was dann so Teller greift aus der Kuchel und ihm selber auf den Kopf haut.
Also aber das ist schon ein bisschen witzig.
Das ist erstens witzig und zweitens so gut gespielt. Also das muss erst dann nochmal einer zusammenbringen. So spielen wie der Bruce Campbell das spielt. Das ist echt, muss man sich anschauen eigentlich. Das ist geil.
Das ist echt der Hammer, ja. Weil du merkst richtig, wie viel Gaudi der hat mit dem. Erstens. Und zweitens, wenn du das siehst, du hast recht, das ist echt eine geile Leistung, dass du nämlich halt so spielen musst, als wäre deine Hand jemand anderer. Ja. Ich habe mal ein Making-of gesehen, er schneidet sie sich dann mit der Motorsäge ab und die läuft dann so durch die Gegend wie das eiskalte Händchen von der Addams Family.
Genau.
Und da kann ich nur empfehlen, dass sollte jemand einmal dazu kommen, schaut euch das Making-of an von dem Film, weil da sieht man halt extrem viele Tricks, wo man sich denkt, boah, wie haben sie das gemacht damals, vor allem ohne Computer, und dann sieht man, wie sie es gemacht haben, und es ist so fucking einfach.
Ist vielleicht die Hand von Bruce Campbell?
Campbell.
Ist eiskalte Händchen?
Ich glaube nicht.
Ist das die gleiche Welt?
Ich glaube nicht. Aber ich glaube, er wird ja von seiner Fremdhand bewusstlos geschlagen und dann liegt er am Boden und die Hand hat aber noch, bewegt sich noch. Und dann gibt es so eine geile Szene, wie es die Hand probiert halt, sich wegzuziehen.
Ja. So, ja. Die laufende Motorsäge rein, glaube ich, oder?
Ja, es ist einfach, ja, ist gut.
Er schneidet sich die Hand mit der Motorsäge ab und wird dann bewusstlos, weil sie ihn bewusstlos schlagt und dann versucht die andere Hand, na Blödsinn, wo sie nun an ihm dran ist.
Genau. Ja, ja.
Versucht ihn
einziehen,
irgendwo ja. reinziehen, dass er stirbt. Ja, genau. Und dann gibt es nur eine Szene, die sehr erwähnenswert ist, nämlich wo alle Gegenstände in der Hütte zum Leben erwachen
ja.
und anfangen lachen zusammen mit dem Ash. Ausgestopfter Hirschkopf, die Vorhänge, die Möbel, eine Lampe. Mhm. Alles biegt sich vor Lachen und schreit vor Lachen und er lacht mit.
Das und ist echt geil. Ist
alle so. Tanzen so, er geht in die Knie, alles in der Hütte geht in die Knie. Also das ist unfassbar ja. geil.
Und da ist einer so die typischen Sam Raimi-Kameraeinstellungen, sieht man halt. Einfach so oft einfach gleich schräg oder so zoomt wohin und dann ist es schräg. Also das, ja, ist so typisch Sam Raimi. Das haben wir auch damals im Multiverse of Madness, hat das ein bisschen eingesetzt. Ja. Also das ist eigentlich sein Stilmittel fast so ein bisschen, würde ich sagen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass wieder alle ums Leben kommen, auf eine mehr oder weniger blutige und gory Art und Weise. Mhm.
Aber da merkt man dann auch, das ist Budget, da gibt es so ein Riesenmonster, oder? Was dann
genau, genau.
Gegen das er kämpfen muss.
Am Schluss, wenn dann aber er, seine Motorsäge, seine Schrotflinte und sein Camaro, werden dann durch ein Portal, durch die Zeit ins Mittelalter gesogen.
Das sieht man am Ende vom zweiten Teil.
Genau, ja. Das ist das Ende vom Film. Sie lesen aus dem Buch der Toten, aus die Seiten, die Tochter mitgebracht hat, die dann auch stirbt. Also alle sterben außer der Bruce. Sie liest dann so eine Formel vor, es wird ein Zeitportal geöffnet und sie werden ins, der Bruce und ja, Motorsäge, Schrotflinte und Auto werden ins Mittelalter gesogen und somit endet der zweite Teil.
Sieht man da schon einen Ritter und weiß man, dass es schon Mittelalter ist am Ende vom zweiten?
Weiß man schon, genau, weil so feucht ist, sich nach oben recken mit so ritterischen.
Ja. Greift echt irgend so ein Fledermausviech noch an, oder? Am Ende.
Ja, das war's
eben. Im Mittelalter. Und das ist, ich kann mich erinnern, am Ende vom zweiten Teil halt noch recht schlecht gemacht. Oder dann beim dritten Teil haben sie dann wieder mehr Kolik gehabt. Da haben sie es, glaube ich, nochmal neu gedreht. Dann schaut es dann wieder besser aus. Aber.
Ja. Dann geht es weiter mit dem dritten Teil von Evil Dead, der aber kein Evil Dead mehr im Titel hat, nämlich Army of Darkness, auf Deutsch ebenfalls Army of Darkness. 5 Jahre später.
Armee der Finsternis hat es schon gekostet.
Ach so, stimmt. Armee der Finsternis, ja. Genau. 5 Jahre später, Regie wieder Sam Raimi. Buch Sam Raimi und Ivan Raimi, sein älterer Bruder, produziert wieder der Robert Deppard und der Bruce Campbell und der Sam Raimi. Und dieses Mal war Kosten-Nutzen-Rechnung wieder ein bisschen besser. Kosten satte 11 Millionen.
Also das nur war mal, echt viel damals zu der Zeit.
Nur mal verdreifacht, ja. Eingespielt, wieder auf dem Niveau vom ersten, 21,5 Millionen Dollar.
Ja. Der ist aber bei uns, also da kann man schon sagen, der ist echt nicht mehr so brutal und da geht es jetzt fast schon ein Abenteuerfilm, würde ich sagen. Und dann hat es überall, haben sie denn gezeigt, also mir kommt vor,
der war ja sehr witzig, oder?
Der war der witzigste von denen und der hat deswegen wahrscheinlich auch so viel eingespielt, weil der das breite Publikum gehabt hat.
Ja, der Film war eigentlich auch überhaupt nicht irgendwie grausig oder gruselig und der war so ein bisschen auf dem Niveau fast schon so vom Slapstick, weil wir letztes Mal über Bill und Ted geredet haben, der war fast schon so ein bisschen auf Bill und Ted Niveau, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Ja, der Ash Williams wird ins Mittelalter gesogen. Und magst du wieder?
Der Camaro ist ja eh so also das Auto, glaube ich, gehört ein Sam Raimi und ist, ich glaube, in fast allen seinen Filmen muss er es irgendwie einbauen oder zeigen. Und sogar bei den Spider-Man-Filmen kommt es vor, ich glaube, das ist das Auto vom Uncle Ben. Also, das ist halt überall dabei und die Szene, wo er halt dann eigentlich aus dem Himmel fällt er mit seinem Auto runter und dann wird er von so ein paar Ritter irgendwie aufgeschnappt und dann sagten sie, ja, gleich irgendwie halb versklavt, würde ich mal sagen, oder?
Ja, ja, genau.
Und ja, in so einer Kette von Sklaven hängt er da drinnen, hat er immer noch seine Hand abgetrennt, was ihm eigentlich dann restliche Serie und auch, also es bleibt ihm eigentlich für immer jetzt so. Das ist jetzt nicht so was, wo sie sagen, ja, das hat er zwar gemacht, aber jetzt ist es halt nicht mehr so.
Nein, ja, ist, ja, okay, es wird ein bisschen umgangen, weil er baut sich dann eben in dem dritten Teil im Mittelalter eine mechanische Hand.
Ja, also ich meine, aber es ist nicht so, dass sie das irgendwie rausschreiben aus der Serie, dass das nie passiert ist oder so. Nein, das, weil die Hand auch später nochmal vorkommt in der Serie sogar.
Ja, genau.
Aber Henry ist bei den Rittern und da wollen sie ihn opfern, glaube ich schon, oder? Am Anfang, nein.
Es kommt im Film vor eben, dass es zwar sich rivalisierende Adelige gibt und einer von den Adeligen ist allein im Gefangenentross und Simone erkehrt zu dem dazu.
Ja, genau.
Und ist sie schmeißen nicht, ihn dann.
Robert the Red, glaube ich, heißt er, oder?
Ja, so genau.
Ein rothaariger Typ.
Und sie schmeißen ihn dann, nur ihn schmeißen sie ihn dann in so eine Grube, wo halt Wasser drin ist und da ist schon ein Deadeye drin.
Genau. Ja. Eben, aber das ist so eine Sache, wo ich sage, das ist schon ein bisschen gruselig. Also ich meine, es ist jetzt nicht der Film, wo ich sage, ja, okay, ein Zehnjähriger kann sich was anschauen, nein. Also ein paar Sachen, zum Beispiel wie die unten der Deadeye, das ist so eine Hexe, glaube ich, wie die ausschaut, das ist schon gruselig gemacht, finde ich.
Ja, aber das ist so Buffy-Grusel, oder?
Wann ist der rausgekommen?
1992.
Ah, okay, ja, das siehst du, haben wir eh mit, wahrscheinlich mit 11, 10, 11, 12 gesehen.
Ja, jedenfalls kämpft er gegen den unten, er hat aber keine Waffe.
Die Flinte hat er.
Hat er die Flinte schon?
Was? Er kriegt sie dann zumindest
irgendwie. Nee, irgendwann werfen sie ihn halt die Kettensäge runter.
Irgendwann schmeißen sie ihm ab.
Ja, die Kettensäge kriegt er dann später. Und dann zerschnetzelt er den und da fliegen die Körperteile und so riesen Blutfontäne spritzt oben raus. Und das ist alles wirklich das einzige Mal, dass wirklich viel Blut siehst, glaube ich, sonst ist
ja
echt blutlos. Jedenfalls beweist er sich da halt, dann wird er rausgeholt. Und er sagt gleich, er ist ja der Obermacker. Er weiß ja alles, weil in seinem alten Camaro hinten im Kofferraum sind dann die ganzen Bücher drin mit Chemiebücher, wie man Schießpulver macht und alles Mögliche. Und er sagt denen, glaube ich, ja, hat er irgendwie einen Auftrag? Warum sucht er eigentlich das Necronomicon oder das Book of the Dead?
Ich glaube, dass ihm dann, also
das am meisten, also eine Wahrsagerin, oder? Sagt ihm das.
Das ist ein Zauberer und am meisten fürchten sie sich, glaube ich, vor seiner Schrotflinten, weil sie das halt überhaupt nicht verstehen. Das ist sein Boomstick.
Bastelt er dann nicht irgendwie noch so Bomben mit?
Ja, passt. Der wird eben so mechanische Hand bastelt er sich.
Ja, genau.
Sprengfallen, glaube ich.
Und ja, Zeug. Eben, ich kann mich erinnern, dass da mit Schießpulver irgendwie umeinander.
Ja. Ich glaube, sie sagen ihm so, ja, okay, damit er das irgendwie, damit er zurück in Zeit kommt und halt ihnen hilft, dass es irgendwie so geht Hand in Hand, da muss er, glaube ich, das Book of the Dead finden und dann halt die Worte sprechen, klar, du Verrater, nick die, glaube ich.
Nektu.
Oder Nektu.
Ja.
Ja, genau, so geht es ihm nämlich auch.
Ja, genau.
Dass das, während ihm das gesagt wird, er so sagt, ja, passt schon, mache ich schon.
Ja, das ist so geil. Ja.
Und da ist halt so die Wandlung vom, er ist im ersten Teil, ist er überhaupt kein Dödel, nenne ich es jetzt einmal. Im zweiten Teil ein bisschen vielleicht und im dritten wird er halt schon so ein bisschen als dumm hingestellt fast, würde ich sagen.
Ja, das scheißt sich halt nichts.
Ja, erstens das, aber auch, er macht halt auch Fehler, dumme Fehler. So wie, ja, okay, er kommt zu dem Buch und dann weiß er halt nicht mehr, wie die Worte geheißen haben, die was er da sprechen soll.
Dann hüstelt das halt so.
Genau. Klar, du Vorrat. So.
Genau.
Ja, es wird schon passen. Und wie er zu dem Buch hinkommt, das ist irgendwie.
Ja, das ist jetzt ein bisschen eine gröbere Reise.
Ja.
Wo er dann, wo unter anderem auch so, er zerschlägt einen Spiegel und dann hupfen ganz viele kleine Versionen von ihm, vom Ash Williams, so böse Versionen hupfen dann raus und bisacken ihn.
So, und so die Selbstpeinigung. Mir kommt vor, dass Sam Raimi baut das auch ein, so, damit er sieht, wie der Bruce Campbell sich einfach selbst wehtun muss oder so.
Es sind in der Mühle, gibt es auch wieder ganz viele Szenen, mit der berühmten Kamerafahrt von Sam Raimi. Einfach das so, die Kamerafahrt, so, ich glaube, Reiszooms, sagt man, so noch ganz schnell nach vorn und gleichzeitiger Drehung, so, dass die Kamera so nach vorn schnellt und sich dreht währenddessen. Schnitt und dann also an einem anderen Winkel wieder nach vorn und die Kamera dreht sich. Also es kommt in der Mühle halt auch vor, in der er da auf der Reise zum Buch der Toten ist. Ja, und dann ist er halt bei dem Friedhof, auf dem Friedhof, glaube ich, ist das, wo er das findet. Das sind mehrere.
Ja, aber wir müssen dazu sagen, aus der Szene mit dem Spiegel kommt er dann Evil Ash, eigentlich sein böser Doppelgänger, wird daraus geboren.
Ja.
Dem, der halt so am Anfang meint, haha, du bist der Gute und ich bin der Böse und du kannst mir eigentlich nichts tun. Und sagt dann, good or bad, I'm the one with the gun. Und dann schießt er halt dem anderen gleich mal ins Maul.
Genau, er steckt ihm die Schrotflinte in die Nasenlöcher und er schaut dann so nach unten und schielt so und dann schießt er ihm halt durch die Nasenlöcher in den Kopf und der Bösewicht macht dann so einen Rittberger nach hinten.
Und dann begrabt er auch noch, glaube ich.
Genau,
ja. Ja, aber dann eigentlich ist das Ziel, dass er das Necronomicon findet.
Also der gute Ash schießt dem bösen Ash in den Kopf. Gleich, ja. Also gleich, der ist gar nicht lang da, der böse Ash.
Ja, da kommt er nochmal.
Da kommt er nochmal, genau. Ja, er hüstelt dann die Wörter so falsch aus, nimmt das Necronomicon und beschwört dadurch, dass er die Worte falsch sagt, eben die Armee der Toten, die Armee der Finsternis, die, da kommt sie dann vor, die titelgebende Armee der Finsternis und der Anführer der Armee der Finsternis ist der böse Ash ohne Oberkiefer.
Oberkiefer gibt es
das? Es fällt ihm so die Ober... Also der hat
nein,
so
das Unterkiefer, das bringt ihm so halb weg manchmal,
ja,
oder?
Ja, weil oben das da, wo die Nase sein sollte.
Ja, man sieht halt auch so von der Shotgun so die Löcher halb.
Ja, genau. Ja.
Ist echt gut gemacht, die Masken und so.
Ja.
Echt super.
Ja, dann ist großer Endkampf. Die Armee der Finsternis wird besiegt. Die beiden verfeindeten Menschengruppen sind wieder befreundet und mengen sich wieder. Also Happy End, ne? Und der Ash liest dann einen Teil aus dem Buch der Toten vor und wird mit seinem Camaro wieder zurück in die Gegenwart geschleudert, wo er dann als, wie man am Anfang vom Film schon sieht, als Sportfachverkäufer arbeitet und dann noch ein Deadeye, der sich heimlich mit in die Gegenwart geschlichen hat, im Sportgeschäft, im Sportcheck in die Fresse schießt mit seiner Winchester.
Ja, mir kommt vor, das ist aber halb so offen gelassen wie, ja, er wird auch gefragt, ja, wie du zurückgekommen bist. Ja, ich habe halt das aus dem Buch vorgelesen. Und du hast richtig gemacht, das mal. Ja, sicher so. Und dann taucht halt der Dad auf.
Genau.
Ja, vielleicht doch nicht richtig gemacht.
Gut, und direkt an dem Film kann man eigentlich sagen, schließt die Serie an. Ich würde jetzt auf die Serie, da haben wir eh schon mal länger drüber geredet, die Serie erzählt so die Geschichte vom Ash Williams, wie man ihn aus den Filmen kennt, eigentlich weiter. Es geht eigentlich auch darum, dass das Buch der Toten das Ende der Welt beschwört. Also so halblose hat es schon mit den Filmen zu tun, obwohl sie es in den Filmen ja verbrennt haben. Aber aus irgendeinem Grund hat es der Ash dann wieder am Anfang von der Serie und ist dann mit einer Prostituierten bei sich im Wohnwagen und liest, will halt imponieren und liest so halb im Rausch da wieder Sätze draus vor. Ja, und dann entspinnt sich in der Serie eigentlich ein sehr lustiges Splatter-Slapstick-Komödien-Schauspiel, oder? So hätte ich das genannt.
Ja, also das ist echt sehenswert, finde ich, was da alles passiert noch. Und, wer spielt da mit noch dann später, Nebenrolle? Die Lucy Lawless, die Xena, kriegt dann,
stimmt,
spielt dann später mit. Die Ruby heißt sie.
Ja,
spielt aber eben,
die Hauptbösewichtin, oder? Dann.
Ja, später wird sie dann ja, nicht so viel verraten. Also da passiert auch eben, es passiert so viel in der Serie und eben, das Ende ist halt, da wünscht man sich fast, sie würden noch weitermachen, weil es halt so ambitioniert ist, was sie am Ende machen. Aber ja, konzentrieren wir uns jetzt mehr auf die Filme eher.
Ich kann noch kurz dazu sagen, produziert ist das wieder von den gleichen drei, von den üblichen Verdächtigen, Robert Deppert, Bruce Campbell und Sam Raimi. Sind 30 Folgen in drei Staffeln von 2015 bis 2018. Und ich kann mir schon vorstellen, dass mit dem Erfolg vom Nein-Film vielleicht die Serie auch wieder weitergeführt wird. Da gibt es aber ein großes Aber. Weil 2013 hat es einen neuen Evil Dead gegeben.
Ja, aber warte mal, bevor wir jetzt das Fass aufmachen. Mir kam vor, der Bruce Campbell hat schon mal gesagt, der Charakter Ash ist halt für ihn abgeschlossen.
Okay, ja.
Also, wenn bei der Serie was weitergeht, weiß ich nicht, ob der Bruce Campbell da was machen würde. Ja, also, als ein Charakter spielt oder nicht.
Ja, aber ja. Es ist überhaupt fraglich, weil eben auch die Stimmung der Serie so ganz anders ist, wie die Stimmung vom Evil Dead, ich sage jetzt einmal Remake, oder?
Ja, das ist ganz was anderes.
Jetzt, von 2013. Produziert haben das wieder der Bruce Campbell, der Robert Deppert und der Sam Raimi. Kostet hat 17 Millionen. Eingespielt hat es knapp 100 Millionen, was schon gar nicht schlecht ist. Regie geführt hat damals der Fede Alvarez, der Don't Breathe gemacht hat, falls den jemand gesehen hat von euch.
Wir haben ihn gesehen.
Okay. Ja, der ist ein sehr guter Horrorfilm, ist auch.
Horror-Thriller,
ja. Aber Evil Dead ist, also der 2013er Evil Dead ist, und das ist jetzt etwas, das ist ein ganz klarer Bruch zu Army of Darkness und zur Serie Ash vs. Evil Dead. Der 2013er Evil Dead, der sich vom Original aus den 80er durch einen Artikel unterscheidet, der also nicht The Evil Dead heißt, sondern nur Evil Dead, ist wirklich ein knallharter Horrorfilm ohne Kompromisse.
Ja, habe ich nicht gesehen. Aber eben, wenn man so eine Zusammenfassung anschaut jetzt noch. Aber da passiert halt nichts Lustiges eigentlich, oder?
Nein. Die Story ist die exakt gleiche wie vom ersten Teil. Eine Gruppe junger Leute fährt in den Wald. Die Prämisse, dass sie das machen, ist in dem Teil, dass eine von ihnen Heroin...
abhängig?
Die ist heroinabhängig und will quasi eine Entziehungskur machen in der Hütte.
Cold Turkey,
deswegen fahren alle ihre Freunde mit. Das ist schon einmal eine sehr viel weniger lustige Prämisse wie im ersten, wie im Original,
Spring Break. Wo
sie Spring Break fahren. Und der Film, ich habe den im Kino gesehen damals und der war 2013 eigentlich bis zum jetzigen Evil Dead so mit Abstand das krasseste und brutalste und terrormäßigste, was ich im Kino gesehen habe. Also es gibt schon krassere Horrorfilme auf DVD und auf Blu-ray, die halt wesentlich verstörender sind oder blutiger, die halt also zum Beispiel, ich weiß nicht, even Terrifier oder Human Centipede 2 ist einer von. Also es gibt schon Horrorfilme, die wesentlich verstörender sind, aber im Kino, also so AAA-Produktionen, die man im Kino sieht, ist Evil Dead von 2013 einer von den krassesten Horrorfilmen, die ich kenne.
Mit Innsbruck KK.
Und damals war das halt echt so, dass da schon Leute aus dem Kino gegangen sind, weil die Szenen, die man da sieht, sind zum Teil so hart zum Aushalten und so brutal, dass man schon fest die Zähne zusammenbeißen muss. Story ist exakt gleich wie beim ersten, also eine nach dem anderen wird in der entlegenen Hütte, sie finden das Necronomicon, lesen Wörter daraus vor, obwohl sie genug Red Flags haben, dass sie das nicht machen sollten. Und dann geht es halt los mit den Dämonen. Und es ist wirklich, da ist halt alles drin, was extrem weh tut. Nadeln in die Augen, die in Nahaufnahmen wieder rausgezogen werden.
Cutter und Zungen, die aufgeschnitten
werden. Genau, Zungen werden auseinandergeschnitten. Wieder die infamous Tentakel oder Pflanzen-Rape-Scene im Wald. Also es ist wirklich schwierig auszuhalten, der Horrorfilm.
Aber man muss dazu sagen, es wird jetzt nicht der Charakter des Ash, sage ich mal, so neu besetzt, den gibt es eigentlich nicht mehr dann da.
Stimmt, ja, den gibt es dann nicht
mehr. Es sind einfach Jugendliche und da stellt sich jetzt keiner raus, okay, das ist jetzt der Zache, der halt überlebt, sondern das ist einfach neu verteilte Rollen, würde ich fast sagen.
Es ist aber auf alle Fälle, wenn man jetzt in den letzten 15, 20 Jahren die Horrorfilmszene ein bisschen anschaut, da sind ja so die, wie heißt der Film? In
Vicious oder so, oder?
Ja, genau. The Conjuring zum Beispiel.
Ja, aber in das ist ja aus der gleichen Serie, oder?
Ja, die Conjuring-Serie oder in Vicious? Ja, irgendwie so ähnlich. Ja,
Innsbruck, meinst du? In Wischbruck.
Also die Horrorfilme in den letzten 15 Jahren haben so einen gewissen Stil entwickelt. Der Annabelle zum Beispiel gehört dazu, der immer gleich ist, kommt mir vor. Der schon funktioniert, aber der halt so typisch ist für die Zeit jetzt. Und da sticht Evil Dead schon sehr raus, finde ich.
Wenn es um Sachen sein, die grausig sind und halt so blutig und gorig, mit dem Fassade hat halt viel, sag ich mal, nicht vorangetrieben, aber Leute sind halt viel gewohnt gewesen, weil der halt auch so Mainstream-Erfolg gehabt hat. Die Saw-Reihe. Also ja, jetzt wobei nicht nur der
Saw im Vergleich zum 2013er Evil Dead auch noch sehr zahm ist, finde ich.
Ja, nicht der erste Saw, aber irgendwann später wird es dann schon ziemlich. Wir haben ja einmal in 3D gesehen.
Ja.
Ich kann mich erinnern, ja, da ist schon ordentlich.
Ja, aber so.
Beischelt worden.
Aber so wie.
Na, so sag nicht, aber. So
sag nicht, ja.
Sagen wir so, die Leute sind mehr gewohnt. Oder?
Die Leute sind.
Weil der neueste mehr gewohnt, ist halt ja. Ab 16 im Kino bei uns.
Okay. Ja, ich finde Saw und. Wie hat der? Hostel.
Hostel, ja, der war.
Die ganzen ja. Filme, die haben da schon sehr. Ja, Grenzen nach oben gesetzt, kommt mir vor.
Ja.
Was halt bei den Filmen dazu kommt, ist, das Genre hat ja schon sehr einen bezeichneten Namen, nämlich Torture Porn. Und das ist schon bezeichnend dafür, um was es da geht. Also so Filme wie Hostel, da kann ich mich erinnern dran, da geht es ja wirklich darum, die Story ist da gar nicht mehr wichtig, sondern du schaust, also du hoffst nur auf die nächste Gewaltszene, also so quasi wie man Porno anschaut. Die Story ist nicht wichtig, sondern die Action.
Wie
schaut
man denn ein Porno an, was?
Sondern die Action ist halt das, wegen was du das anschaust.
Aber und es ist schon so ein bisschen ein Ding dabei, so wie, oh, was haben sie sich einfallen lassen, bei Saw zum Beispiel, so.
Ja.
Was haben sie wieder Grausiges? Also ein bisschen ist mal Morbid Curiosity, oder hast du das so mit?
Ja, genau. Ja.
Immer noch unvergessene Szene bei Hostel 2. Das mit dem Bunsenbrenner und dem Auge von der Asiatin.
Okay, habe ich gar nicht gesehen.
Und wo der am Stuhl gefesselt ist und sie ihm dann die Achillessehne durchschneiden und dann sagen, passt, du kannst weglaufen, du bist frei, lauf. Und der aufsteht und einfach leise nach vorne umfliegt.
Aber das ist der erste, oder?
Das ist der erste, ja.
Ja. Wenn ich mal.
Ich habe nicht mal gewusst, dass es da zwei gibt.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es kann sein, dass es mir jetzt da ist. Aber habt ihr erst Desperate Housewives geschaut?
Ja, ein bisschen damals, ja.
Da kommt der Typ vor, ein Apotheker, der so eine Art Bösewicht ist, der durch, also der...
Das ist aber nicht so einer mit blond gefärbten Haaren. So.
Nein, der ist verknallt in die Bree Vandercamp, also in eine von den Desperate Housewives. Und ihr Mann hat ein Herzleiden und weil er in sie verknallt ist, manipuliert er die Medication von ihrem Mann.
Ja, und der stirbt dann.
Und deswegen stirbt er dann, genau.
Spoiler.
Und der Typ, der den Apotheker spielt, ich glaube, das ist der ganz Kranke von Hostel.
Ja.
Wenn ich mir jetzt nicht täusche.
Ja.
Der hat so ganz eine komische Ausstrahlung. Das ist echt ein gruseliger Typ.
Ja.
Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen länger auf einen ganz neuen Film ein.
Genau.
10 Minuten länger.
Und da möchte ich, vielleicht überziehen wir sogar ein bisschen, weil da gibt es schon einiges zum Sagen. Und
ja.
Da möchte ich jetzt nur mal eine ganz explizite Spoilerwarnung.
Genau, wir werden schon im Detail jetzt über den neuen. Es ist ja noch nicht so lange her. Eine Woche, oder? Nein, Montag.
Nicht ganz, ja.
Also ein paar Tage. Also wir können schon noch an viel erinnern, hoffentlich.
Gut, dann bin ich jetzt raus, oder?
Geh
jetzt.
Ja, stell nur eine Frage. Möchtest du mal eine Frage stellen, Michi?
Nein, aber ich hoche mal einen Spoiler-Part jetzt an, weil es auch ganz angenehm, mal ein Klett zu hochen.
Ja. Du wirst wahrscheinlich eh nicht anschauen. Das ist
wahrscheinlich
immer so
nicht oder mal irgendwann
ja, daheim. Aber das, was wir erzählen, ist jetzt nicht so wichtig.
Also jetzt mal als erstes, wie hast du auf deiner Horrorskala, wie hast du den Film, oder wie hast du den
du
Film
mit deinen Skalen und Top-Listen.
Na, aber jetzt sage mal, weil ich habe den
ja,
schon...
Ja, mir hat er voll gut gefallen und ich finde, dass sie das gut in ein neues Setting gesetzt haben mit, okay, das ist jetzt zwar keine Hütten, wo die sein und da ist keiner, aber das ist halt so ein, wie sagt man, der Apartment-Komplex und die sind halt ganz weit oben und es ist Stromausfall und sie kommen irgendwie nicht raus. So. Sie sind da so gefangen. Also es ist ein neues Setting für Evil Dead.
Genau, ja.
Und ich finde, dass sie es trotzdem geschafft haben, also Situationen von, okay, die kriegen jetzt keine Hilfe, da kommt keiner. Es ist, Handy geht nicht, weil die ganzen Dinge ausgefallen sind, die Handymasten und alles Mögliche. Also es ist so gut umgesetzt, dass man halt jetzt nicht viele Logiklücken findet. Es gibt schon ein paar, aber jetzt nicht so, dass es halt sofort ins Auge springt.
Würde ich sagen. Passiert nicht wie so ein Scheiß wie, hey, geh da jetzt alleine rein. Hey.
Oder, na eben, ja.
Das ist ja etwas, was viel Horror, das ist ja ein typisches Horrorfilmproblem, dass wir trennen uns jetzt auf und wir gehen jetzt alleine in drei verschiedene Richtungen.
Ja. Also der Grund, warum ganz viele Horrorfilm-Szenarien gar nie passieren, dass man sich im realen Leben nicht so verhalten hat, höchstwahrscheinlich.
Ja. Und was du jetzt gesagt hast, Logiklücken, und was der Michi gesagt hat, so würde man sich im normalen Leben nicht verhalten, das ist wirklich einer von den Horrorfilmen, wo zumindest versucht wird zu erklären, warum sich Leute so verhalten. Also es ist eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, ihr schwangeres Schwesterkind auf Besuch und es passiert ein Erdbeben und die Kids finden in der Tiefgarage unten, bricht ein Loch auf und sie finden in einem alten Banktresor ein komisches Buch, hoppla hoppla, und Schallplatten dieses Mal aus den 20er Jahren.
Ja. Passend ist natürlich, dass eins von ihren Kindern, der Bub, so Hobby-DJ ist.
Das ist geil. Das ist richtig cool, weil das spielt schon eine Rolle vorher und er findet eben dann, der DJ findet dann die Platten. Das ist schon einmal geil.
Deswegen nimmt er sie auch, weil sonst hätte er sie eh nicht genommen wahrscheinlich. Ja.
Und auf die Platten sind eben Priester aufgenommen, die aus dem Buch der Toten vorlesen und er spielt es ab und weil die Worte halt gesprochen werden, geht's wieder los. Kommen die dämonische Präsenz befällt wieder Unschuldige. Und es ist halt auch wieder so, Sachen von den alten Filmen kommen auch wieder vor. Die First-Person-Kamerafahrten, die die Dämonen darstellen sollen, kommen vor.
Kurze Frage, ich bin nur da. Regie wieder und Produktion wieder die gleichen, oder?
Der Regisseur ist selber, glaube ich.
Nein, Regie ist der Lee Cronin.
Ach so.
Und das war sein zweiter Feature-Film, der hat vorher The Hole in the Ground gemacht, den ihr mal anschauen wollt, aber dann nicht gesehen habt.
Super Geschichte.
Tolle Geschichte, Hansel.
Und The Hole in the Ground hat aber sehr gute Kritiken.
Ah, okay.
Und Produktion ist wieder genau der Robert Deppert, Bruce Campbell, Sam Raimi, also wieder die drei.
Okay. Egmont ist dasselbe Regisseur wie vom ersten, oder vom 2013, aber okay.
Das ist ein anderer dieses Mal, genau.
Also dann kommt die Präsenz.
Genau.
Und befällt die Mutter.
Die Mutter. Und das Motiv der Mutter, die mit ihren drei Kindern und ihrer Schwester in der Wohnung eingesperrt ist und niemand kann raus, das funktioniert meiner Meinung nach extrem gut.
Mhm.
Das ist...
Ja, weil durch das Erdbeben auch das Stiegenhaus halb zusammenbricht und der Lift zwar am Anfang noch funktioniert, aber dann später nicht mehr. Und sie haben auch, sie kommen nicht zu den Feuerleitern außen hin, also sie sind gefangen da, ja.
Genau. Das funktioniert super gut, finde ich.
Ja.
Was für mich schon funktioniert hat, war, jetzt muss man kurz, das haben wir jetzt eigentlich ein bisschen vergessen, vor die eigentliche Story anfängt, sieht man so Jugendliche in einer Hütte.
Ja, es ist so ein cooler Einstieg, aber es löst sich erst am Ende halt auf, warum das gezeigt wird.
Aber der Title-Screen ist einer von den geilsten, die ich jemals gesehen habe.
Das ist echt der Sound, was dann kommt und wie das einfach der Schriftzug, das ist echt super.
Also das ist wirklich, das spoilen wir jetzt ja nicht, der Title-Screen von Evil Dead Rising oder Evil Dead Rise oder wie heißt
es? Rise.
Evil Dead Rise ist wirklich...
Sie hätten es zwei Titel waren zur Wahl, Evil Dead Kartoffel oder Evil Dead Rise.
Und in Tirol war es natürlich Evil Dead Rice
gewesen. Reis
gewesen. Reis gibt es zum Schnitzel.
Was? Kartoffelsalat gibt es zum Schnitzel.
Nein, ich habe keine Sau. Wiener Schnitzel mit Reis ist ein Ding.
Ja, schon, aber...
Unsere deutschen Hörer dran jetzt durch, weil das Trocken mit Trocken ist.
Ja, deswegen gibt es ja Dunkel dazu. Aber...
Ja, unsere deutschen Hörer mögen sich einmal zusammenreißen, weil ich habe in Deutschland Wiener Schnitzel mit Senf schon gesehen.
Zusammenreißen, sehr freundlich.
Aber das ist sie manchmal, wenn es halt kalt ist, ein kaltes, übrig gebliebenes Wiener Schnitzel dann so in Streifen schneiden.
Ja, Ketchup und Mayo.
Senf eintunken, das ist schon was.
Ja, zur Brotzeit, okay.
Nein, aber Ketchup und Mayo, nicht Senf.
Ja.
Preiselbein ist schon was.
Gut, so, also Evil Dead Rise.
Evil Dead Rise, Title Screen, Wahnsinn. Ich bin wirklich mit Gänsehaut im Kino geguckt.
Das ist echt geil, ey.
Ja, weil man sagt, jetzt geht's los und man wird halt dann nicht enttäuscht. Es ist dann so, dass man während im Film... Ja, jetzt ist die Frage, wie sehr müssen wir jetzt wirklich spoilern?
Ihr könnt es alles spoilern. Wir haben
eigentlich wollt ihr jetzt nicht genau so jede Szene spoilern.
So viel Zeit haben wir eh nicht mehr.
Ja.
Aber sagen wir mal so, es ist...
Erklärt, was passiert und jeder darf seine seine Lieblings-Gore-Szene im Detail beschreiben.
Sagen wir so, es ist, am Anfang ist halt nur die Familie und dann kommen dann plötzlich die Nachbarn dazu, wo man meint, okay, jetzt haben sie Verstärkung, jetzt können sie was ausrichten, aber die halten es halt auch nicht lange aus, die werden auch gleich mal umgebracht, sagen wir so, und sind dann sogar Deadites kurz, man sieht sie sogar kurz, wie sie halt zwar halt tot schon draußen liegen, aber das ist ja das Typische, der Mensch, sag ich mal, ist tot und dann wird er halt übernommen komplett von so einer Dämonenpräsenz und kann als Deadite noch weiterleben. Und die Lösung auch in dem Film, glaube ich, ist, oder? Also ziemlich alle Gliedmaßen.
Complete Dismemberment,
dann ist es vorbei. So.
Genau. Und es gibt in dem Film sogar so eine Art neuen Ash, oder? Weil die schwangere Schwester von der besessenen Mutter ist schon ziemlich badass.
Ja, da gibt es ein paar Szenen, wo man gedacht hat, boah, das ist ein Ash-Move. Ja.
Ja. Was in dem Film so schockierend ist, oder mir gedacht habe, das ist einer von den ganz wenigen Horrorfilmen und überhaupt einer von den ganz, ganz wenigen Zombies, oder wie soll ich sagen, ist einer von den ganz wenigen Horrorfilmen, wo vor Kindern nicht Halt gemacht wird.
Ja. Mhm. Ja, es gibt schon noch ein Tabu-Ding, was sie nicht überschreiten. So
ja, der Hund, der Jüngste. Der Nachbarssohn zum Beispiel.
Ja, der ist auch nicht so viel älter, das stimmt.
Ja. Der Hund.
Wird nicht umbrochen. Die haben keinen Hund.
Aber wie der Nachbarssohn. Also da gibt es eine richtig krasse Sequenz, die durch einen Türspion gefilmt wird. Und hey, das hat wirklich... Das ist auch nein, das habe ich auch noch nie gesehen.
Ja, aber da ist auch schon so ein bisschen lustige Sachen kommen dadurch schon rüber, kommen wir vor. Also es ist nicht so, wie du beschrieben hast, so knallhart wie der
Vorgänger. Aber was passiert
da? Okay,
erzähl's das einmal.
Also die Mutter ist halt die Erste, die dort befallen wird. Und die...
Mommy is with the maggots now.
Ja, dann meinen sie halt, ja, okay, sie ist tot. Und sie kommt dann halt wieder als Deadite. Und rammt dann mal gleich auf, indem sie die älteste Tochter ist es. Und das ist da, wo mir mal aufgefallen ist, okay, wie soll das funktionieren, wenn die keinen Strom haben, den sie mit der Tätowiermaschine mal gleich im Gesicht umfahren will von der. Mhm. Und dadurch auch die...
Sie bohrt sich vor, als wenn die Schläfe mit sich selber mit.
Ja, genau. Und dann, also sie übertragt eigentlich so, wie es auch in die älteren Teile ist, dass halt auch die ältere Tochter eigentlich infiziert ist von dem. Und bei ganz vielen Szenen, weil so zum Buch, glaube ich, also der Book of the Dead war halt so durchblättelt, weil ganz viele Szenen, die im Film vorkommen, sind vorher in dem Buch schon als gemalte Szene drinnen. Mhm. Zum Beispiel eben, dass die Tochter dann am Anfang wie so Tintenfisch-Tinte halt aus all ihren Wunden und aus den Augen und aus den Nasen rauskommt und so, das ist der Start, bevor sie sich in so ein Deadite verwandelt. Und der Sohn, was ich eigentlich auch ganz cool gemacht finde, der halt wirklich draufkommt, so scheiße, er hat das so ausgelöst. Weil er halt das Buch gefunden hat und er wollte halt unbedingt schauen, was los ist, und er hat das abgespielt. Mhm. Und nachdem er halt auch die zweite Platten abgespielt hat, von den drei, eben gibt es keinen Strom mehr und sie können jetzt auch nicht rausfinden, auf der dritten ist da eine Lösung drauf oder nicht. Weil das ist ja eigentlich so das Ziel, oder die Schwester, glaube ich, die da zu Besuch ist, die meint halt, ja, okay, das wäre eine Lösung, wir könnten da schauen, was da auf der dritten Platten drauf ist. Und das ist halt auch ziemlich ernüchternd, wo sie mit Batterien, weil sie ist ein Roadie.
Ja, das kennt sich so ein A-Team, so A-Team-Sequenz ist.
Ja, genau, sie tut halt so Batterien zusammenlöten, dass der mit den Turntables und sie mit den Kopfhörern auf halt das die anhochen kann und total ernüchternd halt so die dritte Platten. Ja, ist damals bei den Priestern, okay, sind alle gestorben. Es ist keine Chance, das aufzuhalten. Krass. Ja.
Ey, man muss, keine Lösung. Man muss alle zerstückeln, das ist das Einzige, was es gibt. Hey.
Sonst,
und die Mutter, da gibt es eben die Sequenz, über die wir vorher geredet haben, wo die Mutter durch den Gang geht.
Genau, die ist ausgesperrt aus der Wohnung und dann im Gang kommen da die Nachbarn. Und ja, dann.
Das sieht man halt immer geil. So, wie die Nachbarn, ja, die Kämpfe halt, wie sie nur aus der Türspion-Perspektive passieren. So, der Nachbar kommt mit der Schrotflinte, schießt zweimal, danach hört man so Reiß- und Schmatzgeräusche. Ja, dann ist der halt dort und dann läuft so das kleine Nachbarskind läuft vorbei und fliegt dann auf einmal durch die Luft und knallt mit dem Knack gegen den Türstock und ist auch sofort Kopf aufgeplatzt und
dort. Ja, und eins, was man ein bisschen genauer sieht, ist, wo sie vom Nachbar, also dem älteren Bruder von den zwei Nachbarn, das Auge außerbeißt und das dem einen Typen in den Mund spuckt.
Ja,
sein genau. jüngeren Bruder.
Ja,
ja, also wow. da. Und es ist aber, es ist grausig, aber es ist also ein bisschen lustig auch fast. Also,
ja, weil es so extrem ist.
Ja.
Es ist halt wirklich extrem.
Das stimmt.
Und meine Lieblingsszene war, wie die Tochter verwandelt sich halt dann einen Deadeye und hustet und spuckt so Blut und schwarze Tinte aus. Und irgendwann, und das ist eben so krass gemacht, weil das sind alles Szenen, die man in anderen Horrorfilmen nur durch einen Schnitt sehen würde, aber da halt nicht. Und dann spuckt sie so einen riesigen Batzen Blut und Käfer aus.
Ja, das sind so wie wenn Maden rein wären, das bewegt
in
sich
ihr,
so.
Ja. Und man muss dazu sagen, die Schwester, also die Heldin ist schwanger und dann kommt sie in die Küche und die kleine Tochter von der Mutter sitzt, die kniet so auf der Anrichte und schaut so nach oben ins Eck. Und dann sagt sie, ja, wohin schaust denn du? Und dann sagt sie, ja, sie hat kleine Tiere in ihrem Bauch und das mag sie nicht. Nicht so wie du. Du magst das, gell, wenn du kleine Sachen in deinem Bauch hast, weil sie ist halt schwanger. Und denkst du so, holy fuck. Und dann dreht sie sich um und man sieht, dass sie ein Weinglas frisst. Und jetzt mal, wenn sie schluckt, schneiden die Scherben aus ihrem Hals nach außen. Denkst du so, ja. Was? Das war eine von den Szenen, wo ich Leute geschrien habe im Kino.
Ja, das war. Und da ist. Ist dann gleich mal die Szene mit der Käsereibe, oder?
Ja, eben, da ist die Käsereibe.
Die im Endeffekt gar nicht so schlimm war, wie ich es im Trailer vermutet habe.
War nicht so schlimm, wie die große Szene am Schluss dann mit dem Mullhäcksler. Also es spielt dann ein Mullhäcksler noch ein bisschen größere Rolle im Film.
Ja.
Wo dann, Michi, ich finde es so nett, ich muss das jetzt erzählen, wo wir den Trailer angeschaut haben, hat der Michi dann gesagt so, ja, oh, er hofft, dass die Mama okay ist. Am Schluss wieder.
Ja, das kann ich nicht, das muss ja halbwegs ein Happy End haben. Da muss
und Spoiler, die Mama spielt keine so große Rolle, ob die Mama wieder okay ist, weil die Kinder sind auch nicht so okay am Schluss. Ja. Am Schluss werden nämlich alle in einem riesigen Blob in einen Mullhäcksler reingeschreddert mit der Motorsäge voraus.
Zwei Kinder und die Mutter wachsen in so ein vielärmiges Mutantenviech zusammen. Ja.
Ja, die kriechen unter ihr Haut.
So. Ja, die bohren sich da so rein in sie und ja, ist ganz gassig.
Wow.
Also es ist schon wirklich... der Marco und ich waren im Kino und wir müssen sagen, es war eine Hammer-Bomben-Stimmung im Kino.
Da waren erst mehr Leute, als ich gedacht habe. Es war die OV-Version, deswegen glaube ich, waren halt auch einige englischsprachige Leute. Ich kann mich nur an den einen Typen erinnern, der halt aufgefallen ist mit, boah, wie soll ich ihn jetzt beschreiben, Wiener Prolo, hätte ich gesagt.
Ach so, mit ein bisschen zu viel Alkohol
und Blut. Ja, so ungefähr und der hat dann wahrscheinlich so typische Sachen mit einmal aufstehen, ganz langsam die Jacken ausziehen, die Leute sehen nichts und so.
Schuhe ausziehen,
die Füße auf dem vorderen Sitz auftun.
Er hat sich frische Socken angezogen, hast du das mitgekriegt?
Ja, das war nicht viel besser, ja, aber trotzdem. Und der hat noch so ein bisschen umgespaßt am Anfang und dann irgendwann ist er mal nicht mehr so laut gewesen.
Ich kann mich erinnern, dass er am Schluss vom Film so richtig farbig war. Froh, dass das Ganze vorbei war.
Ja, also, na eben, das Publikum war geil, die haben da
geschrien und gelacht.
Es war ganz cool, ja.
Ja, war echt cool, weil es dann wirklich, es war ziemlich laut im Kino, also die Leute haben echt viel geschrien, weil es wirklich auch zum Schreien war, aber viel gelacht, weil sie sich halt über sich selber amüsiert haben, aber weil es zum Teil auch so abstrus war. Ja. Und meiner Meinung nach ist es schon eine von den Top-Horrorfilm-Erfahrungen jetzt gewesen. So, ich war, glaube ich, selten in einem Horrorfilm im Kino, der mir so getaugt hat, der so grausig war und wo die Leute und das Publikum so gaudig
haben. Ja, aber man muss dazu sagen, er hat wenig so Spannungsbögen und so Angst, die sich so, die man nicht sieht, also wie sagt man in der besten.
Ja, er ist immer voll mit dem Arsch ins Gesicht.
Ja,
er ist nicht so Psycho.
Er ist nicht auf sondern, der psychologischen Ebene, macht er da Angst, sondern es ist halt wirklich grausig und hat viel so, wie heißt nicht der?
Jumpscare,
so hast du es gegeben, danke. Hat es nicht wirklich gegeben, ein paar Mal vielleicht.
Ja, und wenn es ein Jumpscare ist, dann wird der weiter aufgebaut durch einen unfassbar grausigen Body-Horror-Moment. Also es ist immer, die drehen wirklich, die haben wirklich extrem aufgedreht. Da wird nie weggeschnitten. Du siehst immer alles, doppelt so lang wie in andere Filme. Irgendwie, wenn jemand mit der Kettensäge in den Kopf geschnitten wird, dann sieht man das sekundenlang, hey, bis die Augen nach hinten eine frisst, weil sie ja an der Kette hängen bleiben und da das ist ein Scheiß. Also, oder wie die Mutter in der Badewanne die Augen nach hinten dreht. Normalerweise sieht man immer ja dann weiße Augen, nass, da werden die Augen dreht nach hinten, hey, bis es Blut rauskommt. Also es wird immer drauf gehalten mit der Kamera. Es ist wirklich, wirklich ein grausiger Horrorfilm.
Ja. Aber eben, wo ich gesagt habe, der ist ab 16 bei uns im Kino.
Ja, das hat mich auch gewundert.
Das ist, aber ist das vielleicht die neue Normalität?
Vielleicht die 16 ist neue 18.
Die mir hat das zuletzt...
Jungle Cruise.
Mir hat das gewundert zuletzt, wo wir Hellboy waren.
Ja, den war ich, da war ich nicht mit.
Der war ab 16 und mit dem... Mit
David
dem,
Harbour.
David Harbour, ja, mit dem Harbour. Von Stranger Things, der Hopper. Also der letzte in der Hellboy-Trilogie, der war auch extrem splatterig und ekelhaft. Und der war ab, ich glaube, 14.
Boah, eine Szene möchte ich vielleicht doch noch erwähnen, weil die echt auch grausig ist. Auch. Die jüngste Tochter baut sich am Anfang, weil sie irgendeine so Gruselgeschichte gehört hat, so von einer Puppe schneidet sie den Kopf ab und tut sie auf einen Stecken auf, so dass das eine, was sie erschrecken soll, eigentlich von dem Puppenkopf erschreckt wird. Und irgendwann wird halt der Stecken einmal abgebrochen und ist spitz und natürlich läuft die eine Tochter eine und hat das durch den Mund und hinten kriegt wieder raus.
Ja. Das ist dann auch, das ist genau das beste Beispiel. Das hört dann nicht auf, dass die nur ein Stecken quer durch den Kopf kriegt.
Nein.
Sondern das wird dann noch von mehreren Seiten gefilmt, wie sie sich wieder aussieht durchs offene Maul. Also das ist echt...
Offene Maul, okay. Nicht der Mund beim Kind, Maul.
Das ist ja Zombie, ist ja Dead Item.
Also, jetzt eine kurze Frage, weil bevor wir dann zum Abschluss kommen, weil wir eh schon überzogen haben. Aber das heißt, die Hoffnung, die man ja immer hat bei so einem Horrorfilm, dass die Hauptdarsteller überleben, wird da enttäuscht, weil am Ende nur die Female Ash überlebt, oder? Weil die Kinder sind ja...
Und das ist das, wo sie sich nicht trauen, die jüngste Tochter,
ja.
Die trauen sie sich nicht.
Okay, aber den Sohn bringen sie um?
Mhm.
Ja, alle.
Und die ältere Schwester, die jetzt auch nicht so viel älter sein muss.
Ja, das sind so
Teenager. Das sind drei Teenager. Kinder, sagst
du. Ja, die sind so 14, okay. 14, 15, 16, oder?
Ja.
Okay, okay.
Das ist kein Problem, die. Aber die jüngste.
Die jüngste wird so 5 oder 6 sein.
Ja,
so
okay.
Blondes Mädchen. Das trauen sie sich nicht.
Gut.
Ja, und das... ist zu hoffen, dass es weitere Installments gibt, oder?
Ja, und die müssen von mir aus auch nicht irgendwie einen Zusammenhang haben. Das kann von mir aus jetzt wieder komplett was Neues sein.
Genau, ja. Weil, wie gesagt, der Zusammenhang zu den alten Teilen ist ja eh nicht mehr so gegeben eigentlich.
No.
Und, aber wirklich großes Horrorkino. Also die Evil Dead-Serie ist von den klassischen Serien, wenn man jetzt zum Beispiel Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13. oder so die klassischen Serien anschauen, finde ich, ist Evil Dead für mich die Nummer 1.
Ja, das ist aber auch am wandlungsfähigsten, würde ich sagen. Da kann ich jetzt sogar jedem was empfehlen und sage, okay, das magst du nicht, dann schau halt nur den an. Oder du stehst auf das, dann schau halt das an. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue Freddy, Teile, ja, die sind halt alle ähnlich, würde ich sagen.
Okay.
Ja.
Gut.
Das war Evil Dead.
Das war Evil Dead.
Schaut die Serie trotzdem.
Ist momentan auf Netflix und da muss man sich beeilen, weil anscheinend nicht mehr lang. Ja, die wird verschwinden bald.
Okay. Gut zu
know. Die Serie ist sehr empfehlenswert.
Ja.
Gut, dann sage ich als Zuhörer heute Dankeschön für diese schöne Episode. Ich werde mir jetzt die Filme dann doch irgendwann mal anschauen müssen. Und den letzten werden wir dann mal anschauen, wenn irgendwie, keine Ahnung.
Wenn das Ende anders ist.
Genau, wenn er im Streaming ist und ich ausschalten kann, wenn es alles noch happy ist.
ist nicht lang.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Folgen und Unterstützen und von mir schönes Wochenende, schönen Tag, schönen Abend und den Rest machen die anderen zwei Jungs. Oder der Andy und der Marco hat dann noch seine Catchphrase. Tschüss.
Ja, cool, dass wir mal über so ein grausiges Thema mal reden können. Normal reden wir nur grausig nebenher, aber diesmal auch über grausige Filme. Und danke, Anti, dass du es ausgehalten hast, mir irgendwie eine Stunde lang auf die Wampen schauen, die unter meinem T-Shirt ausschaut. Und bleibt cool.
Solange es nicht die Wampen ist.
You all will be dead by dawn.
Tschüss.